Hallo und herzlich willkommen bei Folge 110 von Hooked on Topic mit mir, dem Robin, und meinem liebsten Kollegen, dem Tom.
Hallo.
Hallihallo. Wie geht's dir, Tom?
Mir geht's gut. Ich bin in Halo-Laune. Ich habe gestern, als wir, das wirst du ja gleich nochmal sagen, als wir festgestellt haben, dass wir gerne über Halo sprechen wollen in Hooked on Topic, nochmal so einen ganzen Nachmittag und Abend damit verbracht, einfach in der Master Chief Collection durch die Spiele zu hüpfen.
Ganz das kann oft man gut, ne?
Ja, das geht super. Du hast einfach immer die erste Mission und die letzte Mission gespielt von diversen Halo-Spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das ist eine super, super App-Collection mittlerweile, weil du ja auch so ganz viele verschiedene Playlists hast und dann kannst du dir sagen, so, ich spiele jetzt aus allen, also nicht allen fünf, sondern ich spiele aus den ersten vier Teilen jetzt alle Fahrzeuglevel und dafür gibt es eine Playlist oder alle Level, in denen man fliegen muss und dafür haben sie auch eine Playlist gebaut und das finde ich super, super lustig. Hier sind kleine Maps, hier sind die großen Level, also nicht Maps, die Multiplayer-Maps, sondern die Singleplayer-Level, sodass man das wirklich so nebenbei reinwerfen kann einfach. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Mache ich auch ab und zu. Habe ich jetzt für diesen Cast nicht speziell gemacht. Ich muss aber sagen, ich habe so, also Halo ist ja für mich so ein allgegenwärtiges Ding und ich gucke da ja regelmäßig rein und habe auch vor, ich glaube, das war letztes Jahr, wo ich dann recht, also glaube ich, ohne guten Grund einfach angefangen habe, so einzelne Halo-Level auf legendär zu spielen und zu versuchen, die sogenannten Paar-Zeiten zu unterbieten. Mhm. Ja, also sie haben ja für jedes Level so eine Art Speedrun-Zeit reingefügt und die musst du dann unterbieten. Dann haben sie auch noch Punktzahlen, also wie die Paarzeit nur für Punktzahlen, die du dann für die Geschwindigkeit und für die Gegner, die du killst, bekommst. Das ist halt so super toll, wenn man die dann mal so für die Story gespielt hat, gibt es so viele Möglichkeiten auf unterschiedliche Arten mit diesen Spielen zu interagieren. Das finde ich ganz, ganz großartig. Genau.
Was machen wir denn heute, Robin?
Heute machen wir was anderes. Wir ranken nämlich Halo-Spiele. Und wir machen das ein bisschen anders als sonst, denn wir haben ja sonst, wenn wir Dinge ranken, oftmals einfach unabhängig voneinander zwei Listen erstellt und sind dann so von Platz 10 zu Platz 1 das durchgegangen. Das ist bei so einer Liste, die dann keine 100 Möglichkeiten hat, sondern in diesem Fall sind es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, glaube ich, mit Halo Wars 1 und 2. Ich bin mir gerade unsicher. Da wäre es dann ein bisschen doof, weil da würde man sich natürlich sehr, 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 sehr viel wiederholen und das wollen wir ja nicht. Deswegen machen wir es stattdessen so, dass wir eine gemeinsame Liste quasi erstellen. Wenn wir komplett auf Unterschied, also wenn wir uns so gleich streiten, Tom, dass wir gar nicht zusammenkommen und du sagst, das ist doch, wie kannst du es wagen? Ja. Halo Wars 2 ist doch nicht das schlechteste Halo-Spiel. Dann müssen wir uns vielleicht trennen und einzelne Listen machen. Aber der Plan ist erstmal, dass wir zwei eine gemeinsame Liste bauen und einfach chronologisch durchgehen. Also bei Halo 1 starten im Jahr 2001 und schließlich bei Halo Wars 2 im Jahr 2017 enden.
Ja, ich habe auch die meisten Halo-Spiele durchgespielt, aber halt nicht alle. Mir fehlen zwei. Und dann direkt eine Frage dazu. Wir konzentrieren uns auf die Kampagnen, oder?
Genau, hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Wenn ich jetzt daran denke, worüber ich jetzt hier rede, dann habe ich auf jeden Fall die Kampagne im Kopf dafür. Ich habe zwar, also Halo ist der Spiel, es ist der Shooter, den ich so mit am meisten im Multiplayer spiele und gespielt habe, aber trotzdem sehe ich mich dann nicht als die große Koryphäe, der sich da jetzt groß auskennt und exakt sagen kann, ja, das war dann an dem Teil doof und an dem Teil gut. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf die Kampagne.
Genau. Okay, wollen wir dann einfach anfangen bei Halo 1?
Wir legen los mit Halo 1 oder Halo Combat Evolved.
Das vergesse ich gerne mal, dass das diesen Untertitel hat.
Kampf um die Zukunft hieß es ja auch in Deutschland. Ein etwas abgeänderter Name im Vergleich zu Combat Evolved. Ich fand es immer komisch, weil die anderen Zeile haben keinen Untertitel bis Guardians und dann haben der erste diesen Untertitel. Fand ich immer seltsam. Tom, Halo Combat Evolved, da müssen wir direkt über eine Frage eigentlich sprechen, wie wir an diese Liste herangehen. Man hat natürlich zwei Möglichkeiten, all diese Spiele zu bewerten. Man kann die so bewerten, dass man versucht, sie einzuordnen in den zeitlichen Kontext und über die Wichtigkeit ordnet, oder man ordnet sie einfach danach, wie gut die Spiele sind, wenn man sie heute spielt.
Und ich, ja gut, wenn wir nach Relevanz ordnen, dann sind ja Halo Wars ganz unten. Das fände ich schwierig. Ich glaube, ich würde das mit einfließen lassen, aber mein primärer Punkt wäre die Qualität aus heutiger Sicht.
Ja, genau, wie man, würde ich auch sagen, weil es ist auch immer ein bisschen schwierig, die damals, also zu sagen, das sah dann damals super gut aus oder nicht. Das ist immer auch nostalgisch geprägt und das dann einzuordnen in den damaligen Punkt ist nicht immer ganz einfach. Deswegen sind wir da, glaube ich, auch auf der sicheren Seite, wenn wir einfach sagen, was wir heute davon halten. Natürlich mit ein bisschen Kontext, wie es damals war.
Genau, und bei mir ist ja auch das Ding, ich habe die ja nicht zu ihrer Zeit erlebt. Ich habe ja irgendwie 2010 oder so vor dem Release von Reach überhaupt erstmal die Halo-Spiele nachgeholt alle. Mhm. Und dann, da war ja selbst Halo 3 schon irgendwie 3 Jahre alt oder so. Und demnach war das, also zum Beispiel so einen grafischen Wow-Effekt hatte ich bei den ersten 3 Spielen dann schon gar nicht mehr, weißt du? Das, das konnte mich dann schon gar nicht mehr so sehr flashen. Und ich habe die, also als ich Halo 1 zum Beispiel gespielt habe damals, und so ging es mir jetzt auch, als ich nochmal ein paar Level reingespielt habe, kam es mir sehr alt vor.
Ja, das finde ich tatsächlich auch. Ich bin jemand, in der Halo-Fan-Community wird Halo Combat Evolved wahnsinnig hoch gehandelt und geht immer darum, dass man zurück zu den Stärken von Halo Combat Evolved bei der Kampagne geht und sowas. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen anderer Meinung. Ich finde auch, dass Halo Combat Evolved viele Schwächen hat, die bereits mit dem zweiten Teil, und der hat dann wieder neue Schwächen eingeführt, aber die dann mit dem zweiten Teil ja so ein bisschen angegangen wurden, allen voran halt das Level-Design. Und das ist ironischerweise genau das, was sehr oft als der stärkste Punkt von Combat Evolved genannt wird. Und echt? Das ist aus damaliger Sicht auch, aber ich würde aus Gründen, über die wir gleich noch reden, eher nicht wollen, dass sie zurückgehen zu dem Level-Design von Combat Evolved. Nee.
Ja, also ich auch nicht. Das Ding ist ja, ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, was die Leute meinen, sind einfach, dass du einen Mix hast aus diesen sehr offenen Arealen, die ja für die damalige Zeit dann, glaube ich, schon eher das war, was man noch nicht gesehen hat. Definitiv. Aber Halo 1 hat halt auch wahnsinnig viele einfach nur so Kastenlevels, die aussehen wie halt viereckige Räume und die auch sehr viel copy-pasted sind. Also da wiederholt sich auch sehr viel Levelstruktur. Und das hat mich damals schon ermüdet, das hat mich jetzt gestern beim erneuten Anspielen auch sehr schnell wieder ermüdet. Es fühlt sich halt immer noch gut an, das Spiel, aber das Level-Design ist super monoton.
Genau, es ist so monoton, dass in vielen Leveln Pfeile in die Levelstruktur eingebaut werden, so ein bisschen so, das soll dynamisch gemacht werden. Die sind dann auch oft so, also nicht dynamisch, aber das soll so ein bisschen reinpassen, sich straight up Pfeile, aber sie sollen nicht so ein bisschen in die richtige Richtung drücken. Die waren aber so subtil, dass sie dann für das Remaster oder das Remake, die Anniversary Edition, auch nochmal wahnsinnig verdeutlicht wurden. Also da hast du dann noch krassere Pfeile, wenn du diese, vor allem diese runden, grauen Areale, wo du, ja, du kommst in einen runden Raum und dann ist der Ausgang irgendwo links oder rechts oder vorne, nie, also du kannst es dir nie so genau irgendwie ausmalen und diese Räume sehen alle gleich aus. Meine Kritik ist aber dann auch noch, also da gibt es noch eine zusätzliche, die ich habe, denn ich weiß nicht, hast du gerade was im Kopf, wenn ich The Silent Cartographer sage als Map?
Ist das das mit der Flat?
Nee, das ist die Bibliothek.
Ach, das war die Library, ja, stimmt.
Genau, der Silent Cartographer ist die Map, die immer genannt wird als das, was für Halo steht und das, wo Halo immerhin zurück soll. Das ist eine, da landest du auf einer Insel am Anfang mit deinem Flugzeug und wirst dann auf einem Strand gedroppt.
Oh,
und
ja, dann, ja, ja. Und genau, auch und dann ziemlich geil mit der Musik im Hintergrund und so.
Super inszeniert, super geil. Und du hast halt so eine richtige Kriegsatmosphäre, weil du da wirklich viele Gegner hast. Und dann musst du diese Karte relativ frei erkunden, ne, und musst irgendwie den Weg in die Installation im Inneren finden. Und das finde ich ebenfalls als Prämisse super cool. Mir fällt aber immer wieder, wenn ich das spiele, auf, dass ich mich immer wieder neu verirre. Ich habe bei dieser Map fast jedes Mal Probleme, tatsächlich zu finden, wo ich, also jetzt im Späteren natürlich weniger, das ist nicht so, dass ich da verzweifelt stehe, aber es gibt immer so diesen Moment, wo ich denke, das ist, da hier gibt es zu wenig Spielerführung und hier bin ich ein bisschen zu wenig einfach gedroppt worden und gesagt, ja, mach mal und guck jetzt mal, dass du diese einen Knopf findest, wo dann die Tür aufgeht. Da finde ich, das ist nie so ganz diese große, die große Triumph gewesen im Level-Design, wie er heute dargestellt wird.
Das ist witzig, weil die Mission habe ich gestern auch angespielt. Ich hatte jetzt den Namen einfach nicht im Kopf, aber ja, das mit dem Stürmen vom Strand, wo dann auch die anderen Soldaten bei dir dabei sind, du hast das Halo-Theme im Hintergrund, das ist halt super geil. Und auch das Prinzip der Erkundung finde ich auch toll, aber ich hatte auch die Erfahrung, dass ich dann irgendwann nicht so richtig wusste, okay, wo genau soll ich hin? Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich switch mal einfach so hin und her zwischen Anniversary Edition und dem klassischen, aber in keinem funktioniert so dieses Level-Design, wie wir es heute kennen, womit es ja auch manche Spiele übertreiben mit dem, okay, hier ist ein Licht und hier ist was farblich anders und das will die Aufmerksamkeit von deinem Auge wecken und da sollst du dann hingehen und da geht es dann auch weiter. So wird ja oft Level-Design gemacht. Das gibt es in der Form nur selten im ersten Halo. Ich finde übrigens auch noch interessant, wo wir die Anniversary Edition gerade haben, was für ein krasser Unterschied das ist. Also nicht nur so auf technischer Ebene, wo du so denkst, okay, die Grafik ist dann so auf technischer Ebene einfach sehr viel besser, aber auch stilistisch, also sowohl bei Halo 1 als auch bei Halo 2, verändern die so viel an den Spielen, das finde ich irgendwie krass. Da würde ich total verstehen, wenn Leute sagen, ja, okay, hier wird auch die visuelle Identität von Halo verändert.
Absolut. Ich finde, das ist aber perfekt, weil das machen sie halt, aber du hast diesen Knopfdruck, auf den du es jederzeit wechseln kannst. Ja. Und da bin ich voll der Freund von deshalb, weil technisch ist ja die Anniversary Edition aus der heutigen Sicht auch jetzt nicht das die große Offenbarung. War sie auch schon damals nicht, das sah okay aus. Aber ich mag das, also wenn man so das erste, du hast das erste Level auch gespielt auf der wo du noch auf der Forward Unto Dawn bist, wenn die abstürzt.
Das ist auch viel länger ist, als ich dachte.
Das ist super lang und du musst auch da sehr durch diese engen Korridore, wo man sich leicht verirren kann. Aber ich weiß nicht, wie oft du da hin und her geswitcht hast, aber dieser Unterschied ist gigantisch, weil ist es wirklich straight up einfach grau in dem Originalspiel und da haben sie sehr, sehr viel mehr mit noch Gelbfarben und Gelbtönen und sowas gearbeitet. Ja. Was man, wie gesagt, gut finden kann oder nicht, weil du, wie du sagst, die Identität auf jeden Fall verändert wird.
Ja. Aber ist es immer noch cool, dann auf dem Ringplaneten zu landen und diesen Horizont zu sehen? Das ist inhärent magisch und ich meine, das haben sie sich ja, das habe ich gerade nochmal gelesen, da haben sie sich ja inspirieren lassen von einem Roman, der auch Ringworld einfach heißt, aus den 70ern, wo auf den Covern dieses Buches genau das drauf ist, also dieser Horizont, den man da sieht. Was ich sehr interessant finde, ich habe mir mal so eine Plot-Synopsis davon durchgelesen und das geht in eine sehr andere Richtung, aber es sind Ähnlichkeiten vorhanden und vor allem das Setup haben sie sich halt genommen. Aber ja, trotzdem, in einem Videospiel das zu haben, ist halt cool. Und eine Feststellung, die ich jetzt auch noch hatte, ist so dieses Versprechen, das dieser Halo Ring eigentlich gibt oder so die Fantasie, die dadurch geweckt wird, so dieses, ich gucke in die Distanz und komme da irgendwann hin, das ist ja bis heute nicht so richtig, wurde noch nicht so richtig eingelöst, habe ich das Gefühl. Also da ist noch was da, was man machen kann.
Was meinst du, also dass man das doch freier bereist, oder was meinst du damit?
Genau, also das ist ja das, was Infinite gefühlt erst so gesagt hat, von wegen, okay, das wird hier sehr viel offener und größer und so. Aber dass ich halt quasi, ich sehe ja im Horizont, wie der Ring sich nach oben schwenkt und dass ich da quasi hinzeigen kann und sagen kann, da will ich hin und da komme ich dann auch hin. Oder dass ich da hinzeigen kann und sagen kann, da komme ich her.
Eine Vision, die, wie ich finde, aber von Anfang an wahnsinnig beeindruckend und gut umgesetzt haben, ist diese Gameplay-Vision. Mit den ganzen Schwächen, die wir gerade erwähnt haben, im Level-Design vor allen Dingen, aber das Waffengefühl die unterschiedlichen Waffen mit den Covenant- und den Menschenwaffen und dann dieser ständige Mix aus großen, weitläufigen Leveln, die dich so ein bisschen erkunden lassen und die dieses Abenteuergefühl einer fremden Welt geben, auch wenn man halt, wie du ja selbst sagst, natürlich nicht irgendwo hingucken kann auf eine andere Seite des Rings, sagt, da fahre ich jetzt hin. Also so in ganz kleinen Teilen gibt's das mit diese Türme schießen so blaue Dinge in die Luft und das erste große Level nach dem Absturz verlangt so ein bisschen, dass du dann nach diesen Türmen suchst, indem du guckst, wo die diese blauen Plasmaschüsse in die Luft fahren. Aber es ist natürlich sehr viel kleiner als das große, ich sehe jetzt was auf dem Ring in der Luft und fahre dann dahin.
Es ist, würde ich dir aber zustimmen, es gibt so in Ansätzen, aber ansonsten ist der Ring halt oft einfach eine Skybox.
Genau. Aber ich finde es nichtsdestotrotz extrem beeindruckend, dass sie mit Halo 1, was 2001 erschien und auf so viele Arten eine Revolution war für Konsolenshooter, für die Steuerung von Konsolenshootern, für das Gefühl von Konsolenshootern, dass sie dann aber zusätzlich nicht nur dieses ganz Grundsätzliche geschafft haben mit der Steuerung und das, ah, das fühlt sich gut an, sondern diesen nächsten gigantischen Schritt auch schon komplett vollendet haben, nämlich was ist die Identität von diesem Spiel? Was ist unser Gameplay-Mix und was zeichnet uns aus? Weil Halo ist in seiner Kampagne immer noch vielleicht nicht mehr komplett, also nicht mehr einzigartig, aber immer noch wirklich wiedererkennbar. Ne? So eine Halo-Kampagne fühlt sich spürbar anders an als viele, viele andere Shooter-Kampagnen. Und das, indem sie immer noch das macht, was sie quasi im Kern 2001 gemacht hat, vor 20 Jahren. Und das finde ich extrem beeindruckend rückblickend.
Ja, also finde ich auch das Abwechslungsreichtum mit den Fahrzeugen und den verschiedenen Waffen und so würde ich dir vollkommen zustimmen. Und auch das Gegnerdesign ist halt so also ne, aus heutiger Sicht ikonisch, auch von vielen Leuten durchaus belächelt, weil die halt so aussehen, wie sie aussehen. Ne? Das sind ja so bunte Leute und die Waffen sehen ja auch immer aus, wie man sagt gerne Fisher-Price-Spielzeuge.
Ja, voll.
Vor allem die der Covenant. Das mag ich aber sehr, also dass da der Mut zur Farbe existiert. Und ich mag auch das spielerische Design der Gegner sehr. Ne? Das fängt schon an mit den Grunts, die halt so klein sind und rumrennen und lustige Geräusche machen und einzeln keine Gefahr darstellen, aber dann halt zusammen auftreten mit den Elites, diese größeren Aliens, die dann auch mehr Firepower haben. Wenn du aber die platt machst, dann geraten die kleinen Grunts in Panik und rennen dann weg oder so. Oder manchmal kommen die kleinen Grunts dann mit Granaten auf dich zu, wo du dann wegrennen musst. Oder diese Typen mit dem Schild und der Schild hat immer nur eine, so eine, oder später, nee, haben die von Anfang an die zwei Ausbuchtungen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die so Ausbuchtungen, wo du reinschießen kannst und dann lassen sie den Schild kurz zur Seite schwenken und dann kannst du sie angreifen. Das ist smartes, gutes Gegnerdesign und sie setzen die halt auch gut ein. Also das Encounter-Design ist auch gut, die Art und Weise, wie sie die Gegner zusammenstellen und dich bekämpfen lassen. Das funktioniert schon im ersten Halo richtig gut.
Und das ist halt auch so ein Ding, was dann größtenteils einfach beibehalten wurde. Das wurde natürlich weiterentwickelt und mit neuen Modifikatoren und also neuen Gegnertypen irgendwie angereichert. Aber auch da, all diese Elemente, die du gerade erwähnst, zeichnen heute noch Halo aus.
Weil es irgendwie nicht alt wird, dieses,
also dieses Konzept. Ich finde, es macht mir auch nach 20 Jahren immer noch Spaß, mit einer Energiepistole das Schild der Elites wegzuballern und dann mit einem gesetzten Headshot mit einer chinesischen Pistole ihn zu töten und dann darum die Grunts zu sehen, die Ungoi zu sehen, die dann panisch anfangen wegzurennen und schreien. Weil das ist sowas Simples. Das ist ja keine unglaublich komplexe KI, die da abgespielt wird. Das ist so simpel, der Elite wird umgebracht, die Grunts kriegen Panik. Aber das ist so eine tolle Idee, werde ich bis heute nicht müde.
Wobei, die KI ist ja nicht schlecht, also es ist jetzt nicht so, dass das auf irgendwie 4-Niveau ist oder so, aber trotzdem, die versuchen dich ja auch so ein bisschen zu flankieren und einzukesseln und so, das ist auf einem Level, wo es eine Herausforderung darstellt, also je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du auswählst natürlich. Aber ja, das habe ich halt gestern beim Anspielen auch nochmal festgestellt, dass ich sofort, eigentlich fast egal, welches Halo-Spiel ich angeschmissen habe, die haben alle einen Flow entwickelt, wo ich weitermachen wollte, wo ich die ganze Zeit diesen Spielfluss gespürt habe und mit den Waffen auch nie auf einer Waffe festhing, sondern immer so ein bisschen gewechselt habe, weil ich dann auch zu viel Spaß an den verschiedensten Waffen habe. Und das ist immer noch eine Leistung. Ich glaube, das ist heute, nimmt man das sehr als gegeben an, weil Halo halt einfach so eine feste, also eigentlich inzwischen ist es keine feste Größe mehr, aber es war so lange eine feste Größe in der Spielindustrie. Und ich weiß das aber immer noch zu schätzen.
Ja, absolut. Du kannst Halo, und das ist für einen Shooter von 2001 wirklich nicht selbstverständlich, immer noch gut spielen heute. Mit all den Problemen, die es hat im Level-Design und so. Aber wenn du einfach den Controller in die Hand nimmst und anfängst loszulaufen und zu ballern, dann ergibt das ziemlich schnell Sinn und fühlt sich eigentlich ziemlich schnell gut an.
Ja.
Und das ist also, ich habe halt sowas im Kopf dabei dann wie Perfect Dark Zero oder so, weißt du? Es gibt so viele Ego-Shooter, aber auch ein Killzone. Es gibt so viele Ego-Shooter, auch in den folgenden 2, 3, 4 Jahren, die das noch nicht hinkriegen. Und wo die dann vielleicht sich, okay, also ich finde Killzone 1 fühlt sich ganz okay an aus heutiger Sicht. Nicht gut, aber noch ganz okay. Aber es ist eine Welt im Vergleich zu einem Halo. Und das finde ich immer noch sehr, sehr krass.
Ja. Killzone 2 und 3 gehen ja dann auch eher so in die Cover-Richtung. Also das ist da auch nicht so sehr meins. Da mag ich, dass ich in Halo die ganze Zeit eigentlich mich bewege. Ja. So. Und du springst ja auch ziemlich hoch. Und du hast diese Mechanik mit dem regenerierenden Schild. Also da sind so viele smarte Entscheidung direkt im ersten Halo getroffen. Und dann hatten sie noch das Glück, Marty O'Donnell mit dabei zu haben, der einfach diese Kick-Ass-Musik geschrieben hat, die so eine, schon im, ne, also im Hauptmenü geht das los, da wird einfach eine gewisse Größe verkauft, die, finde ich, im ersten Halo noch nicht so richtig rüberkommt in der Story, weil das, weiß nicht, das war mir zumindest noch recht egal, was da passiert.
Oh, Mensch.
Ja, ich finde, da wurden sie in den kommenden Spielen sehr viel besser, auch mal Charaktere zu schreiben. Im ersten Teil hast du ja vor allem so dieses Ding mit 343 Guilty Spark und dem,
aber
dem
Johnson
Ring und so.
Aber Johnson und Agent Keys? Ah, also man muss jetzt, also ja, das ist natürlich alles immer in seiner Zeit aber verhaftet, ne? Es
genau,
sind jetzt keine Joels aus Last of Us oder so.
Das sind halt so Abziehbilder, ne? Das ist dann halt der Sergeant und der ist dann genau so, wie du dir einen Sergeant vorstellst.
Aber auch das war 2001 in einem Shooter gar nicht so schlecht. In der Shooter-Kampagne 2001 halt Charaktere zu haben, die du wiedererkennst und die in irgendwie wirklich einen vernünftigen Charakter haben und so, war gar nicht so scheiße. Natürlich jetzt auch
nee,
nicht.
Nee, nee, also für die Zeit glaube ich das auch gar nicht. Für die Zeit finde ich auch das Konzept super cool mit dem Ring und dann findest du heraus, dass das eine Art Superwaffe ist, die alles Leben zerstören soll.
Super cool.
Das ist schon cool.
Ja, ja. Okay, jetzt die schwerste Frage, Tom. Wie würdest du Halo ranken bisher?
Ja, das ist natürlich, also wie gesagt, Halo 5 habe ich bisher nur angespielt und Halo Wars 2
nee, das war ein Witz, weil wir über die anderen noch nicht geredet haben.
Achso, naja, trotzdem hätte ich direkt, also bei mir wäre Halo 1 tatsächlich relativ weit unten.
Ach so, also ich dachte, wir ranken die dann, also ich dachte, wir reden jetzt gleich über Halo 2 und ranken das dann im Vergleich zu 1. Also ich dachte, wir machen das dann jetzt auch so, dass wir jetzt erstmal Halo so stehen lassen und dann ab Halo 2 gucken.
Aber das kann ich halt direkt mal sagen, weil ich finde, dass, also das habe ich halt auch beim erneuten Anspiel nochmal festgestellt, dass so wie ich auf Halo 2 gewechselt bin, ich dachte, oh ja, das ist mehr das Halo, dass ich mich dann auch so ein bisschen verguckt habe, wo ich so dachte, okay, bei der Serie werde ich auch noch lange meinen Spaß haben, weil da so viel sich verändert hat und so viel drauf aufgebaut wurde.
Ja.
Und Halo 1 ist ja auch, also wie findest du die Laufgeschwindigkeit von Master Chief?
Das ist ja ein Riesenthema. Also Halo 1, 2, 3, ODST sind ja eigentlich alles noch deutlich langsamere Spiele. Ich weiß nicht.
Aber
2
ist schon deutlich schneller.
Ja, genau, das war jetzt die Frage, die ich dir stellen wollte, weil das hatte ich schon gar nicht so im Kopf.
Und in 3 fühlt es sich wieder langsamer an.
Ja, das ist hier Teil der Identität so ein bisschen, dass du diesen schweren Mech-Mann steuerst,
genau,
der so viel wiegt wie ein Auto, dann aber gleichzeitig sehr floaty springt, was da eigentlich nicht richtig zu passt. Aber ich bin da auch, also ich bin hin und her gerissen, weil ich mag das. Und ich glaube vor allen Dingen, es ergab sehr viel Sinn, das damals zu machen, dass du nicht sich wahnsinnig schnell bewegst, das Konzept, dass ein Shooter so mit diesem Controller zu steuern, also mit Ausnahme von einigen wenigen Ausnahmen, wie halt sowas wie GoldenEye, immer noch ein recht neues war. Und ich glaube, es war sehr geschickt zu sagen, das Spiel deutet sich jetzt sehr langsam und sehr bewusst und würde dich nicht überfordern im Vergleich, also ist jetzt kein Doom oder so. Aber ich finde auch gut, dass sich das weiterentwickelt hat. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, das darf keinen Sprint haben und das muss so langsam sein. Nee, ich mag das, dass das damals gemacht hat, aber ich finde auch da eine Weiterentwicklung durchaus sinnvoll.
Ja, genau. Ja. Wollen wir dann zu Halo 2 kommen?
Kommen wir doch genau zu Halo 2. Halo 2 erschien 3 Jahre später im Jahre 2004. Und war ja ein Riesending. Ich habe den Hype da noch nicht so hundertprozentig bewusst wahrgenommen, muss ich sagen. Dafür war ich 2004 mit 13 Jahren noch zu jung und habe zu wenig Spiele mir zum Launch gekauft. Ich glaube tatsächlich, das habe ich dann auch erst nach dem Release irgendwann gespielt. Ich bin mir einfach nicht mehr ganz sicher, wann ich die Xbox bekommen habe. Ich kann auch sein, dass ich das irgendwie gleichzeitig dann direkt nacheinander spielen konnte. Das weiß ich einfach nicht mehr. Aber ich weiß, wie krass es war, Halo 2 nach Halo 1 zu spielen, weil es hat, finde ich, einige neue Schwächen eingeführt, die Halo 1 in der Form nicht so richtig hatte, aber du hast schon erwähnt, es ist so eine smarte und clevere und entschiedene Weiterentwicklung in so vielen Bereichen und so ein bisschen die Vollendung dieser die Vision wurde so mit Halo 1 vorgegeben und Halo 2 ist dann das Spiel, was dabei rauskommt, wenn sie genauer wissen, was sie mit dieser Vision anfangen können, würde ich behaupten.
Ja, ich war ja, als ich die nachgeholt hatte damals, war ich ja eher noch ein PC-Spieler. Ne? Und Halo hatte da immer so einen bestimmten Ruf. Das war so dieser simple Konsolenshooter, das ist für die Konsolenleute, die nicht so viel drauf haben.
Ja.
Nein, keine Ahnung. Aber so, wenn man so nach GameStar-Tenor und so geht, dann klang das manchmal so. Mhm. Und Halo 1 hat das sehr erfüllt, diese Vorstellung, die ich hatte von Halo. So, wo ich so dachte, ja, okay, das ist jetzt nichts so Besonderes mehr, aber ich will mal wissen, wie sich die Reihe weiterentwickelt. Und Halo 2 beginnt dann schon einfach mit Cutscenes, die so richtig eine Lore aufbauen, wo ich so direkt das Gefühl bekomme, okay, die Covenant sind nicht einfach nur so Aliens, die ich wegschieße, die haben eine Kultur und alles und da passiert richtig was, weil ja der Arbiter eingeführt wird als neuer Charakter und parallel findet dann diese Master Chief Geschichte statt und das hat mich direkt sehr beeindruckt und das Spiel hat sofort auch wieder ein sehr gutes Pacing und ein paar sehr coole Missionen, schicken dich auch sehr schnell in Fahrzeuge rein und so, finde ich richtig cool.
Exakt, dieses Story-Ding, da wo ich, möchte ich auch nochmal mich ein bisschen drauf konzentrieren, weil wenn ich an Halo 2 denke, ist das für mich so der krasseste Unterschied. Weil es gibt auch spielerisch viele Unterschiede oder einige Unterschiede und Weiterentwicklungen, aber das, was du sagst, diese Öffnung dieser Welt von du bist hier ein Supersoldat, der gegen bunte Aliens kämpft und am Ende machst du die tot. That's it. Das ist ja wirklich sehr simpel in Halo und ich glaube, das ist auch richtig so, dass das so simpel ist in Halo, weil es halt diese komplett neue Welt erstmal einführt. Und diese Welt gibt's jetzt in Halo 2 und dann legen sie halt richtig los, sofort, indem du diese Cutscene hast, wo du am Anfang eben siehst, wie der Arbiter, der auf Seiten der Allianz halt gefoltert wird für sein Versagen in Halo 1, den Halo eben zu beschützen. Den Charakter gab es nicht in Halo 1, aber wird halt rückblickend gesagt, hier, du solltest das Halo beschützen und hast es nicht
der
geschafft.
Der war verantwortlich.
Richtig, richtig. Also sofort ist es, wird die Allianz von diesen gesichtslosen Bösewichten, die du einfach zu Hunderten niederballerst, da bekommst du nicht nur mit dem Arbeiter dieses eine Gesicht, du bekommst auch die Propheten direkt zu sehen, die an der Speerspitze oder an der Spitze der Allianz stehen und du bekommst ein Gefühl für die religiösen, für den religiösen Kontext, ja.
Die übrigens auch super albern aussehen. Möchte ich mal wieder dazu sagen. Ja, ich finde, die sehen auch wieder albern. Ich finde, das Alien-Design in Halo finde ich albern, aber auf eine Art, wie ich es mag.
Okay, ja, das habe ich tatsächlich nie so gesehen. Ich fand die immer
ziemlich
creepy.
Sehen so freaky aus.
Ja, genau, das mochte ich immer sehr. Also wenn ich halt mir diese bunten Elites angucke, so, das sehe ich voll, aber diese langhalsigen Propheten, die fand ich immer ziemlich cool.
Ich finde, das wirkt immer so ein bisschen so, als hätte man die Oddworld Kreaturendesigns genommen und denen bunte Rüstungen angezogen. So wirken manchmal die Aliens auf mich.
Oh, ja, ich sehe, was du meinst. Wir nennen sie übrigens ganze Propheten. Das sind natürlich die Sanchium, wie wir wissen, lieber Tom. Übrigens wissen auch eine ganz alte Rasse, die, soweit ich mich erinnere, früher auch mit den Menschen zusammengearbeitet hat, also mit den Prämenschen, bevor wir jetzigen Menschen waren, weil wir waren ja mal eine mega weit entwickelte Menschenrasse, die gegen die Forerunner gekämpft haben. Und zu dieser Zeit waren die Sanchium mit uns verbunden und wurden dann zurückgesetzt von den Forerunnern, weil sie quasi bestraft werden. Wir wissen das. So,
ich habe mir da gestern auch noch mal ein bisschen was durchgelesen, weil gerade Halo, als ich bei Halo 4 angekommen bin, mit Didakt und so, da wollte ich noch mal ein bisschen wissen, okay, was genau war da? Und da ist ja für die Vorgeschichte durchaus gut zu wissen, dass es die Menschen auch vor den gegenwärtigen Menschen im Universum schon mal gab.
Genau, es gab so Proto-Menschen, also die waren einfach Menschen und die wurden dann quasi von den Forerunnern so zurückgesetzt auf den Status halt, den wir dann als unsere Zivilisation jetzt sehen, also in unsere echte Historie und wie wir uns in der Evolution weiterentwickelt haben und so, das war quasi eine Bestrafung für die Menschheit, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Da komme ich bestimmt gleich nochmal kurz zumindest drauf, wenn wir über Halo 4 reden, weil das ist da tatsächlich, wie du sagst, sehr, sehr wichtig. In Halo 2 sehen wir aber dann einfach diese Figuren und dürfen den Arbiter ja auch spielen und das war alles unfassbar geil. Wenn du ein Fan von Halo schon warst und so dann plötzlich diesen Deep Dive bekommst in diese Welt, das habe ich absolut vergöttert und das ist für mich auch das Größte und Wichtigste, was Halo 2 gemacht hat tatsächlich.
Ja, und das ist nicht so ganz wie irgendwie in einem Metal Gear Solid 2, wo du halt in der ersten Mission spielst du Snake und danach den Rest reiten, sondern hier ist es so, du spielst ja jetzt erstmal eine ganze Weile mit Master Chief, bevor dieser Wechsel kommt zum Arbiter und dann halt nicht nur den Arbiter. Aber der Wechsel, den fand ich auch sehr cool, dass du auch die Art und Weise, wie er eingeführt wird, so als Ninja, weil er wird ja quasi dann eingesetzt als so eine Art, Secret Operative, so ein Geheimagent, den es eigentlich nicht gibt, so nach dem Motto. Und ist ja dann in der ersten Mission auch direkt mit dem Schwert unterwegs. Und das ist, das wird schon sehr gut geframed, finde ich.
Absolut, absolut. Was würdest du denn sagen dann zu dem Gameplay-Aspekt? Du hast das jetzt gerade noch mal gespielt. Ja. Du hast den Punkt schon genannt, dass du es schneller findest als den ersten Teil. Allgemein, wie würdest du denn sagen, ist es im Spielmechanischen im Vergleich zu Halo 1?
Also bei Halo 2 bin ich gestern noch mal richtig hängen geblieben für diverse Missionen, weil ich so viel Spaß daran hatte, weil das so einen guten Flow wiederentwickelt hat und weil ich auch Dual-Wielding ist neu in dem Spiel, dass du sagen kannst, okay, ich nehme mir eine zweite Waffe in die andere Hand und ich mag es total gern, diese, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, Robin, ich glaube einfach nur Plasma Rifle oder so, auf jeden Fall diese Dinger, die Elites ganz oft in der Hand haben, davon zwei zu nehmen, diese lilanen Dinger und da einfach drauf zu halten, bis kurz vor dem Anschlag, wo sie überhitzen würden und dann kurz in Deckung zu gehen und dann wieder rauszukommen. Okay. Macht mir total Spaß. Und das finde ich gepaart mit der zusätzlichen Geschwindigkeit und mit dem wieder vorhandenen Abwechslungsreichtum mit den Fahrzeugmissionen und so, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was gab es denn noch für Unterschiede?
Ja, also ich habe als Unterschied da auch tatsächlich wieder Level-Design im Kopf. Und ich weiß nicht, wie sehr das, also ich glaube, das ist in der Anniversary-Edition, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, es hieß ja auch Anniversary-Edition, es war da gar kein so großes Problem mehr. Aber in Halo 2 im Original, eines der konkretesten Sachen, an die ich mich für immer erinnern werde, ist, dass ich das ganz oft zu dunkel fand. Halo 2 hatte so ein Taschenlampe-System, ja, die du auf Knopfdruck anmachen konntest, die aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch ausgeht automatisch nach einiger Zeit. Ohne dass das, glaube ich, eine richtige Anzeige hat.
Die hat eine Energieanzeige, okay, glaube ich. Okay. Also sie kann ausgehen, ja.
Ja, genau. Und es gibt aber Areale, gerade in den späteren Leveln, wenn du dann in den Covenant-Sektionen unterwegs bist, wo es dann auch wieder im Innenbereich recht kompliziert wird und labyrinthartig wird. Und da ist es einfach ziemlich dunkel ohne die Taschenlampe. Und ich erinnere mich als Jugendlicher wirklich, wie ich da verzweifelt herumgeirrt bin.
oh no.
Und wirklich richtig frustriert war. Allgemein finde ich, dass die zweite Spielhälfte von Halo 2, sagen wir mal das letzte Drittel von der Halo 2-Kampagne, sich so ein bisschen im Klein-Klein verliert, würde ich mal sagen. Weil du hast einen unglaublich starken Start mit der Invasion der Erde. Super cool. Du bist innerhalb von einigen Leveln schon dabei, einem der Propheten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, während der auf seinem Hoversitz rumfliegt. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Großartig. Und allgemein dieses Landing auf dem neuen Halo, wo dann revealed wird, hier, es gibt mehrere Halos und du landest da. Und das ist so unglaublich geil inszeniert. Die Musik ist so unfassbar geil. Großartig.
Das mit mehreren Halos finde ich aber auch so eine gewisse Notwendigkeit, die entsteht, wenn sie in jedem Spiel sagen, jetzt machen wir ein Halo kaputt.
Absolut. und dann triffst du den Hive, wie heißt er denn?
Hivemind? Gravemind.
Gravemind, dankeschön. Dann triffst du den Flood Gravemind. Das ist auch super cool. Und da bist dann bist du so knapp über der Hälfte von dem Spiel. Und dann verliert sich so ein bisschen, weil dann schickt der Gravemind den Master Chief in die eine Sektion und den Arbeiter in die andere Sektion und dann geht's sehr so im Klein-Klein darum, die Pläne von dem einen Propheten aufzulösen. Im Hintergrund passiert eine Rebellion, wo die Elites von den Brutes verdrängt werden und das ist dann sehr, sehr viel, was in sehr, sehr kurzer Zeit passiert und genau das ist es, was Halo 1 damals so gut gemacht hat. Es hat ja so wenig erzählerisch gemacht, aber das halt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber es hat ja ein wahnsinnig gutes Gefühl für die Welt und für den Plot gegeben, weil es einfach alles recht simpel war. Und ich finde immer noch, dass in Halo 2 am Ende es so viel wird auf einmal und dann so plötzlich mit seinem Finish the Fight endet, dass man so ein bisschen den Kontakt verliert dazu, was man jetzt eigentlich, warum hier gegen wen macht, weil dann kommen ja, ne, die Flood landen dann und dann gibt es Covenant-Schiffe, die von den Flood kontrolliert werden und das ist alles ziemlich, ziemlich viel und ein bisschen zu viel, finde ich.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so schlimm, wenn das eine komplette Geschichte wäre, also du dann auch noch ein Finale hättest, was wirklich abschließt und nicht so ist, ja, okay, let's finish the fight und dann kommen die Credits. Mhm. Auch wenn das heute ja eine berüchtigte Szene ist eigentlich. so wie ich es immer wahrnehme zumindest. Und es hat, also ich erinnere mich jetzt nicht von damals groß dran, dass mich das zu sehr gestört hat, weißt du? Mhm. Weil dafür, also Halo 2 war so der Moment, wo ich so ein bisschen, wo so dieses Investiertsein in die Halo-Geschichte so ein bisschen anfing. Aber ich wurde es ja nie komplett. Mhm. Also weder Halo 2 noch Halo 3 noch das, was danach kam, hat das so richtig geschafft, so zu sagen, okay, ich will mich dann jetzt auch mehr damit beschäftigen und so. Ich fand das immer so, okay, jetzt ist es gerade interessant und dann verliert es mich wieder ein bisschen. Und ja, vielleicht ist das auch der Grund dafür, das weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr ganz so gut nachvollziehen.
Ja, das fällt mir dann auch, also aus der damaligen Sicht weiß ich halt noch, dass ich so ein bisschen verwirrt war am Ende und im letzten Drittel. Aber ja, so genau kann ich das dann jetzt auch nicht mehr sagen.
Ja, ja, ja.
Ich möchte auf jeden Fall noch erwähnen, die Anniversary Edition, auch in diesem Fall nochmal extra, weil das muss man erwähnen. Eines der besten Remakes aller Zeiten, meiner Ansicht nach, oder Remasters meiner Zeiten, einfach nur wegen den Cutscenes. Das ist so fucking geil. Diese Cutscenes von Blur gemacht, die sehen heute noch besser aus als so viel, was es an CG gibt in sonst, also es gibt ja gar nicht mehr viel CG, aber in Videospielen. Aber das sind so unfassbar toll inszenierte und aussehende Cutscenes, das vergöttere ich.
Ja, es sind vor allem auch wirklich viele. Also das habe ich ja gestern viel davon zum ersten Mal gesehen. Ich muss aber auch sagen,
du hast sie noch gar nicht gesehen?
Nee, ich habe Halo 2 Anniversary habe ich nie durchgespielt.
Ja.
Und das war deswegen viel davon, habe ich zum ersten Mal gesehen und war da auch beeindruckt von. Ich finde aber auch, es ist ein bisschen, also stilistisch ein bisschen seltsam teilweise, weil manche Sachen so shiny aussehen. Also ich weiß auch gar nicht, zum Beispiel die Rüstung vom Master Chief hat ein sehr komisches Finish, finde ich, in diesem in diesen CG-Szenen und manche Gesichter sind auch so ein bisschen so, okay, nicht so ganz. Aber insgesamt würde ich dir schon zustimmen, gerade was so auch so Inszenierung angeht, das gibt dem Ganzen dann auch noch mal, lässt es auch noch mal größer wirken. Auf und vor allem, du kannst ja selbst da noch hin und her schalten, was super lustig ist.
Während die Cutscene läuft?
Ja, ja, während die Cutscene läuft, kannst du in die Ingame-Grafik zurückschalten zu der ursprünglichen Inszenierung. Mhm. Das ist ein ganz schöner Whiplash.
Ja, und das finde ich dann rückblickend so beeindruckend, weil es ist wirklich ein, also du hast halt wirklich hier diesen Kinofilm und dann cuttest du weg zu diesem 20 Jahre alten oder 15 Jahre alten Grafik, wo alles so ein bisschen hakelig ist und das ist ein super unglaublicher Unterschied. Aber was dann noch beeindruckender ist, rückblickend, ist halt, wie gut das alles damals, also nicht vielleicht die Geschichte selbst, aber wie gut das Worldbuilding und so damals schon funktioniert hat. Und ich finde, das hat dieses Spiel aber sehr, sehr verdient, das dann nochmal so zu präsentieren. Ich fand immer sehr schade, dass das dann mit Halo 3 nie gemacht wurde, weil Halo 3 hat gerade in den Cutscenes und sein Gesicht dann
die Gesichter,
so einige Probleme.
Oh mein Gott, das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen. Ja, aber Halo 2 steht bei mir tatsächlich recht weit oben im Kurs, weil das auch so der Moment war, wo es bei mir halt geklickt hat, wo ich so dachte, okay, ich will diese Reihe weiterspielen. Das finde ich richtig cool, was hier passiert.
Also ich würde Halo 2 auch vor Halo 1
das
ranken. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Mhm. Wollen wir dann schon zu Halo 3 kommen, lieber Tom?
Sehr gerne.
Sehr schön, dann kommen wir doch nun, wie gesagt, zu Halo 3. Halo 3 erschien nochmal 3 Jahre später. Damals gab es das ja noch, dass AAA-Spiele erscheinen konnten, weniger als alle 4 oder 5 Jahre. Nach 3 Jahre später, 2007, erschien mit Halo 3 eines der zum damaligen Zeitpunkt, wenn nicht das zum damaligen Zeitpunkt, meist gehypte Spiel aller Zeiten.
Das habe sogar ich mitbekommen.
Oh ja, und da war ich zu 100% dabei. 2007 hatte ich bereits meine Ausbildung lief da gerade. Und ich erinnere mich wirklich, und das ist wirklich seltsam, aber ich erinnere mich exakt daran, was ich an diesem Tag gemacht habe. Ich erinnere mich daran, ich wusste, dass ich das an diesem einen Tag geliefert bekomme, Halo 3. Und ich saß dort im Gesundheitsamt, habe ich da zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Und ich saß in so einem Hinteraktenraum von einer der Amtsärztinnen, die dort gearbeitet hat. Und die war auf irgendeinem Hausbesuch und war gar nicht vor Ort. Und deswegen weiß ich halt wirklich noch, wie ich da einfach auf heißen Kohlen saß und nichts gemacht habe. Ich glaube, ich habe irgendwelche Krankenakten einfach durchgelesen aus Spaß an der Freude. Es ist problematisch.
Klingt gut.
Ja, so ein 15-Jähriger, der so, ah ja, was ist denn hier? Ha, das ist ja komisch.
Was ist Datenschutz?
Ja, exakt. Naja, ich habe ja für die gearbeitet, ich durfte da ja eh nichts drüber sagen, aber ja, problematisch. Jedenfalls saß ich da einfach und habe durch diese Akten geblättert und nichts gemacht und habe wirklich auf heißen Kohlen gesessen und bin dann, also ich weiß noch sehr genau, wie ich aus dem Bus gestiegen bin in meinem Heimatdorf und wirklich nach Hause gesprintet bin. Ich habe wirklich gesprintet und hatte in meinem Ohr den Soundtrack von Halo 2 mit seinem Gitarrengeschrammel, was auch ein großer Unterschied zu Halo 1 Soundtrack war.
Hm, stimmt.
Und da kam dann halt die Halo 3 Legendary Edition, an die jetzt gerade immer noch hinter mir steht, 14 Jahre später, viele Wohnungen später, eine Stadt später, steht die gleiche Halo 3 Legendary Edition immer noch hier hinter mir mit dem Helm. Und ich habe das dann begeistert angeworfen und gezockt. Und das war ein Riesen-Event für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Microsoft hat das ja auch so, genau so haben sie es gewollt, weil Halo 3 natürlich auch ein Vehikel dafür war, Xbox 360 Konsolen zu verkaufen und diese Marke noch größer werden zu lassen. Das ist auch so ziemlich die Spitze des Halo-Hypes, oder? Also
ja, also ich glaube, Halo 4 konnte damit auch ganz gut konkurrieren, weil es halt sowas Neues war. Also vor allen Dingen vor Release war das alles sehr crazy mit Halo 4. Aber Halo 3 ist einzigartig, weil es halt diesen Finalaspekt auch noch hatte. Und ich würde
ja
sagen,
Finish the Fight wurde ja zu einer Tagline fürs Marketing. Also
exakt. Und du allgemein, das Marketing wurde nie wieder erreicht in dieser Form. Mit diesen Dokumentationsstyle, wo du alte Leute hattest, die darüber erzählt haben, über den Krieg, den sie gekämpft haben in Halo 3. Mit diesem Diorama, mit der Musik. Das war unfucking glaublich, wie groß dieses Spiel gemacht wurde. Und rückblickend natürlich wurde es dieses Spiel viel zu groß gemacht mit diesem Marketing. Diese Kämpfe, also es gibt halt diese Kämpfe, über die gesprochen wird in dem Marketing. Und für mich war dann halt immer klar, dass ich mich sehr darauf gefreut habe, diese Kämpfe dann im Spiel zu sehen. Weil warum soll sonst über diese Kämpfe gesprochen werden? Zu 90% war das alles nicht Teil des Spiels. Zu 90% war das halt alles quasi Worldbuilding, was einfach über das Marketing stattfand und nicht wirklich im Spiel.
Also was meinst du denn mit diese Kämpfe?
Ja, also dieses, nimm dir dieses Diorama, wo du den Master Chief hattest, der dann halt von diesem Blut gehalten wird. Und dann hattest du währenddessen diese Veteranen, die darüber erzählen, in dieser Kampf hat alles entschieden und der Master Chief hat's geschafft und sowas. Und er wird von diesem Blut gehalten, hat diese Plasmagranate in der Hand. Und für mich erschien das alles sehr wie, das ist halt eine der wichtigsten Momente des Spiels. Ja, da hier wird so dieser Moment erzählt, der so ein Set-Piece-Moment ist. Aber es hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Diesen Moment gab es im Spiel nicht, sondern es war halt, naja, allgemein ist der Master Chief wichtig und dann bauen wir für unser Marketing den konkreten Story-Rahmen da drum. Und das fand ich immer überraschend, weil für mich, ich weiß nicht, das kann auch einfach mein Ding gewesen sein, aber ich habe da immer sehr damit gerechnet, dass das einfach ein Teil der Geschichte sei.
Ja, da bin ich dann mal gespannt auf deinen Eindruck, weil bei mir gab es ja dann den, als ich die nachgeholt habe, gab es den Hype nicht und beim jetzt erneuten Anspielen logischerweise dann auch nicht. Und da habe ich Halo 3 dann einfach so als sehr konsequente Fortsetzung empfunden, die nicht, also ich habe weder im Kopf noch jetzt nochmal das irgendwie gefühlt, dass der Sprung so groß wäre wie von Halo 1 zu 2, sondern ist es noch näher dran. Für mich zumindest. Und auch wieder ein guter Flow, der entwickelt wird, auch wieder sehr coole Momente im Spiel. Aber dadurch, dass es nicht diesen Impact hat von, oh krass, das ist jetzt noch mal der nächste Schritt für die Halo-Reihe, verschmilzt es in meiner Wahrnehmung mit Halo 2, weißt du?
Ja, das ist interessant, weil Halo 3 so schwer, hier wird es dann sehr schwierig für mich, das also nicht, also, aber Halo 3 war sehr gebunden an sein Release und auch an den Multiplayer-Part in meinem Kopf. Weil Halo 3 das erste Spiel war, das so vollends für mich dann auch diesen Online-Modus ausgenutzt hat. Weil Halo 2 war ja revolutionär für seinen Online-Aspekt und für seinen Xbox Live-Aspekt. Das war noch nie da gesehen.
Absolut.
Ich persönlich habe es aber nicht online gespielt. Für mich, ich hatte die Xbox Original nie online. Und Halo 3 war dann das Spiel, was ich dann online gespielt habe, das erste Mal. Und das war für mich alles unglaublich krass. Und das war halt ein gigantischer Schritt für die gesamte Serie, wie wahnsinnig umfangreich das war und was für Features, die da alle geboten wurden. Aber in der Kampagne würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Ich glaube, was aus heutiger Sicht, ich rede mal vor allem über heutige Sicht, weil mir fällt gerade schwer, meinen damaligen Eindruck so komplett mich daran zu erinnern. Mhm. Aus heutiger Sicht finde ich Halo 3 immer ein bisschen enttäuschend in seiner Erzählung und in seiner Lore. Weil du mit Halo 2 halt so viel komplexe politische Sachen hast, die aufgemacht werden und so einfach so viel neuer Kram dir präsentiert wurde. Und Halo 3 ist dann sehr straightforward und ja, dann killst du sie halt. So wahnsinnig viel mehr passiert da nicht. Und es ist sehr, es ist wieder so zurück zu Halo 1. Es ist alles sehr simpel. Aber das ist was sehr Seltsames, was Bungie da geschafft hat. Es ist auf der einen Seite sehr simpel, auf der anderen Seite aber auch verwirrend, weil es sich so seltsam erzählt. Du hast halt diesen ganzen Aspekt mit der Forerunner-Tech, der auf der Erde versteckt ist, ja, und dieses Portal zur Arche, was von der Covenant hervorgebuddelt wird. Ich habe das damals alles nicht gerafft. Was die Arche jetzt war, ist das jetzt dieses Ding, was das baut, oder ist das der Teleporter? Und warum ist hier ein Teleporter unter dem Sand? Hä? Was ist hier los? Das hat alles wahnsinnig krasse Lore-Implikationen von der Wichtigkeit der Menschheit und den Forerunnern, hast du nicht gesehen. Aber nichts davon wird in irgendeiner Art und Weise in Halo 3 erzählt, sondern in Halo 3 hast du ganze Zeit eine unfassbar hohe Geschwindigkeit, aber gleichzeitig sehr simple Dinge, die passieren. Und irgendwie kriegen sie da das Schlechteste aus beiden Welten für mich raus. Dass es einerseits zu simpel und zu wenig aufregend ist in seinem Worldbuilding, andererseits aber dann zu kurz angebunden und zu schnell vorwärts, als dass ich es komplett verstanden hätte, was da passiert wäre.
Ja, ich glaube, es ist halt was Einfaches kompliziert erklärt oder kompliziert gemacht, dadurch, dass wir unsere Mission halt noch, also wir brauchen mehr Punkte für eine Mission. Also wird da jetzt noch mal jemand irgendwie, gibt es da jetzt noch jemanden, den man erstmal retten muss, bevor der machen kann, was er eigentlich machen soll, und so ein Kram. Und das habe ich damals auch storytechnisch jetzt nicht als so einen großen Wurf empfunden. Da hat mich Halo 2 halt irgendwie, hat da vielleicht ein bisschen mehr versprochen, so, wo ich so dachte, ah, okay, jetzt wird es auch ein bisschen komplexer und mit den Covenant und so. Und ich mag ja an sich super gern diese Art von Uneasy Alliance, weißt du, so dieses, okay, der Arbiter, der ja dann auch ein paar andere Leute von der Covenant da überzeugt und so diese Lügen der, wie heißen sie, Prophets?
Der Propheten, genau.
Genau, dass diese Lügen da aufdeckt und dass dann diese Allianz mit den Menschen entsteht, sowas mag ich eigentlich ganz gern. Und das kommt ja auch hier teilweise rüber, weil du ja dann wirklich zu zweit unterwegs bist mit dem Arbiter. Und das ist cool. Und auch so dieser klassische Spielfluss entsteht wieder und das Encounter-Design ist wieder gut. Und du kannst jetzt, ich war nicht in dem Spiel neu, dass du so befestigte Maschinengewehre dir nehmen kannst.
Ja, ja, genau, ne? Du konntest sie so, dann hattest du eine Third-Person-Ansicht.
Richtig, genau. Und das ist jetzt nicht so cool wie Dual-Wielding, aber sure, ich nehm's. Und insgesamt blieb am Ende ein Spiel, mit dem ich viel Spaß hatte, aber ich kann mich auch heute nicht mehr an so viel erinnern aus Halo 3. Ich kann mich noch ans Finale erinnern. Das habe ich gestern aber auch sowieso noch mal gespielt, deswegen sowieso noch mal mehr. Was ja dann ein Callback ist ans erste Halo. Und nicht, also wie ist denn da dein Eindruck? Wie findest du denn das Finale von Halo 3?
Ziemlich cool. Also es ist ein bisschen simpel, weil du halt auf diesem halb gebauten Halo Richtung Raumschiff fährst und dieses halb gebaute Halo hat halt heute so ein bisschen den Look von so einem Endless Runner, weil es halt einfach so graue Plattformen sind, ne, die zusammengesetzt sind.
Aber so ging es mir damals schon und das habe ich heute einfach nochmal so richtig gemerkt, wie sehr dieses letzte Level nach einem halbfertigen Editor-Level aussieht, weil da diese ganzen Platten sind und ich verstehe, was sie machen wollen. Ne? Du bist halt auf einem, der Ring ist ja ein technologisches Werk, das ist ja kein Planet oder so. Also gibt's da drunter logischerweise dann diese Platten und so, das ergibt schon irgendwo Sinn. Aber ich fand's visuell, finde ich das sehr, sehr strange und es wird sehr getragen von seiner Musik. Aber ich weiß noch nicht, wie gut ich finde, das einfach nochmal zu machen, was sie im ersten Halo schon mal gemacht haben. Weil es ist ja auch genau das Gleiche, ne? Halo, ich würde gerne mal wissen, wie oft macht Halo das, dass du eine Action-Passage hast, in einem Fahrzeug oder so, während die Halo-Musik im Hintergrund läuft. Also das Halo-Theme.
Ja,
weil das passiert schon öfter.
Das war für mich so ein krasse, also das war für mich was rein das Nostalgische Befeuern hat da hundertprozentig funktioniert, damals auf jeden Fall bei mir.
Ja, genau, das geht mir dann logischerweise ein bisschen verloren, weil ich habe halt die Jahre nicht dazwischen, die das davon trennt, weil dann hätte ich das mit Sicherheit anders empfunden und hätte auch eher gesagt, oh, das ist amazing, weil die Musik ist ja auch toll und ist ja auch cool, wie du da drüber bretterst und so und dann diese Sprünge hast und dann natürlich auch der Warthog sich so steuert, wie er steuert und ab und zu mal umfällt, was auch lustig ist, weil es gibt, glaube ich, bis heute keine KI, die so richtig gut mit dem Warthog umgehen kann, aber auch, glaube ich, keinen Menschen, der so richtig gut mit dem
Warthog. Exakt. Ich muss sagen, also bei mir ist es weniger ein Problem mit dem, dass es sich vermixt mit Halo 2, weil ich Halo 3 spielerisch nochmal einen ganzen Tacken besser finde als Halo 2. Mhm. Und das hat erneut wieder mit dem Level-Design zu tun. Ich merke gerade, wie oft, ich finde es sehr faszinierend gerade selbst, wie oft ich bei Halo zu dem Level-Design gehe. Weil hier ist das erste Mal, dass ich diese recht grundsätzlichen Probleme nicht mehr erlebt habe. Es gibt ein Level von 10 Leveln, das hieß Cortana. Da bist du auf so einem von der Flood eingenommenen Schiff unterwegs, also von der Flood übernommenen Hauptstadt, ehemaligen Hauptstadt der Covenant unterwegs, High Charity war es, glaube ich. War ein Teil der Hauptstadt. Mhm. Ist es kompliziert, jedenfalls. Bist du da unterwegs und das hat dann wieder exakt dieses Problem. Es ist sehr unübersichtlich, alles hat die gleichen braunen Wände, du kämpfst dann nur gegen die Flood auf sehr engem Raum. Das ist alles nicht geil spielerisch und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass das in der Entwicklung so sehr notdürftig zusammengekloppt wurde. Aber bis auf dieses Level sind das für mich einfach nur Highlights. Es ist ein Highlight nach dem anderen aus einer spielerischen Sicht. Und es ist so unglaublich abwechslungsreich. Der Anfang in diesem wunderschönen, es ist nicht Dschungel, aber in dieser Waldgegend, in der du am Anfang unterwegs bist, ne? Und dann bist du halt sehr, sehr bald danach in diesen eher, Wüste, vielleicht Steppe, stimmt vielleicht ein bisschen eher. Mhm. Und dann bist du halt sehr bald schon wieder völlig woanders, nämlich halt im Weltall und auf dem anderen Planeten und dann bist du auf dieser wunderschönen, sehr technologisch fortgeschrittenen Ark-Station. Das fand ich alles sehr, 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 sehr beeindruckend und sehr, sehr cool. Und das läuft dann darauf hinaus, dass du dann am Ende des Spiels, im letzten Spieldrittel, halt einerseits dieses Cortana-Level hast, was ein echter Bummer war. Aber vorher bist du auf einem klassischen Halo wieder. Da bist du, ich habe das mal nachgeguckt, die Mission hieß The Covenant und da bist du sehr in diesem nordpazifischen Umgebung, die sehr auch die ist vom ersten Halo, ne, mit diesen Tannen, die rumstehen und den grünen Wiesen und das war dann wieder dieser Callback, der unfassbar geil funktioniert hat, weil du ja nicht so oft nach Halo 1 in dieser klassischen Halo-Umgebung mehr war es. Und gerade in Halo 3 dann nicht mehr. Und das fand ich dann super, super, super cool. Und da spielerisch hast du so viele coole inszenierte Sequenzen. Du hast diese neuen Flugzeuge, mit denen du rumfliegst und rumballerst. Da gibt's so viele Momente, an die ich mich erinnere. Und viel weniger von diesem, ich laufe durch graue oder zu dunkle Umgebungen und verirre mich so ein bisschen. Das haben sie mit Halo 3 dann endlich und nötigerweise für mich so ein bisschen geschafft, rauszuverbessern.
Ja, es ist, also, wo du sagst, weckt es bei mir auch nochmal Erinnerungen an bestimmte Levels aus Halo 3 und ich würde dir zustimmen, dass das Leveldesign organischer ist in dem Spiel. Nicht mehr ganz so sehr baukastenmäßig, wie es in Halo 2 teilweise noch war. Und da müsste ich es quasi noch mal komplett durchspielen, um das komplett einordnen zu können. Aber es klingt bei dir so, als wärst du leicht über Halo 2.
Ja, auf jeden Fall. Also Halo 3 hat dann die erzählerischen Schwachpunkte auch in seiner Inszenierung, weil als einfach Halo 2 profitierte aus heutiger Sicht einfach sehr von seiner Anniversary Edition und davon, wie du das heute konsumieren kannst und wie du die Geschichte erleben kannst.
Es ist
und,
in der Anniversary Edition auch nicht wirklich, also zumindest in dem Level, in dem ich war, war es nicht wirklich nötig, die Taschenlampe anzumachen, weil sowieso alles heller ist.
Ja, exakt, genau. Das muss man sagen, das wird da dann auch verbessert. Aber wenn du das dann heute nacheinander spielst in der Master Chief Edition, dann gehst du danach zu Master Chief Edition, dann gehst du halt danach zu Halo 3 und dann sieht halt alles aus, wie es aussieht, ne? Dann ist das, wenn du Halo 1 in der Anniversary Edition gespielt hast, eigentlich so das eines, so mit das Hässlichste, gerade mit seinen Gesichtern. Und das finde ich bis heute immer noch ein bisschen schade.
Ja, bei den Charakteren auf jeden Fall. Also die Gesichtsanimationen sind echt nicht gut, für selbst für seine Zeit nicht gut in Halo 3. Und die Umgebung, aber die
Filme sehen immer noch gut aus. Auf jeden Fall. Ich meine das wirklich nur in seinen, mit seinen Zwischensequenzen jetzt, weil da vor allen Dingen auf die Charaktere konzentriert wird. Definitiv. In 4K vor allen Dingen sieht dieses Spiel wahnsinnig, wahnsinnig schön aus.
Genau. Also da merkt man auch, dass Bungie einfach richtig gut da drin sind, auch teilweise so Panoramen zu inszenieren, Skyboxen sowieso. Das merkt man eigentlich bei jedem dieser Spiele.
Auf jeden Fall. Also da haben wir halt die Probleme bei Halo 3, aber für mich ist das spielerisch so ein Erfolg und so großartig, dass es bei mir dann das im Ranking tatsächlich vorne wäre, aber bei dir dann eher hinter Halo 2, wa?
Ja, naja, also das war meine Wahrnehmung vorher, aber ich lasse mich da ja gern überzeugen, weil die spielerischen Punkte, die du nennst, gerade in Betracht aufs Leveldesign, finde ich durchaus relevant und richtig. Und bei mir ist halt so dieses Story-Ding, ich weiß, dass ich einfach, da ist irgendwie nicht viel hängen geblieben von Halo 3 und von Halo 2, irgendwie dann schon noch ein bisschen mehr, aber sie gehören ja auch zusammen. Und wie du schon sagst, Halo 3 ist halt einfach so dieses, ja, jetzt finishen wir halt den Fight so. Und das ist dann auch schon okay. Und es endet ja auch eigentlich damit, ne, dass Flood besiegt sind, Covenant besiegt teilweise Allianz.
Die
ein Typ ist tot, der Sergeant ist tot.
Ja, das fand ich immer, das muss ich sagen, das fand ich immer scheiße. Ich fand das immer so reingerotzt. Ich fand, dass dieses Opfer von vom Sergeant war nie dieser große Moment von wow, hier findet dieser Charakter sein cooles Ende, sondern das findet ja wirklich im Hintergrund so ein bisschen statt. Du hast wie hieß der nochmal? Guilty Spark, genau.
Guilty Spark, ja.
Übrigens auch so ein Menschenwesen, was ist eine andere Geschichte?
Ist das so? Wird das in den Spielen irgendwann erklärt?
Nee, alles in Büchern. Guilty Spark ist ein sehr wichtiger Charakter in.
Ist das die Erklärung, weshalb der so eine komische obwohl die KIs haben ja auch Persönlichkeiten.
Ja, genau. Nee, der war charakterlich sehr, sehr anders früher. Mhm. Aber der hat viel, 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 viel Scheiße durchgemacht. Unglaublich fucked up shit, wie jetzt in diesen Ball reingepappt wurde. wie gesagt, da kommen wir in wenigen Momenten zu, obwohl, nee, da müssen noch ein paar Spiele, aber kommen wir bei Halo 4 zu. Ich fand immer lame, wie er so mit diesem einen Laserstrahl im Hintergrund so bam, so da ist er tot. Das fand ich, das war immer ein Waste, den Charakter so zu umzubringen.
Ja, ich habe da jetzt nicht die große Verbindung zu dem Charakter.
Ja, verstehe ich. Okay.
Genau.
Dann,
das Halo 3. Aber dann ist es ja, dann finde ich es ja ganz lustig eigentlich, wenn wir beim Ranking bisher sind, Halo 1, 2, 3.
Tatsächlich. Bisher wurde es dann immer besser, aus heutiger Wahrnehmung, was doch ein schönes Ding ist.
Ja.
Jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit dem Ranken, weil wir bekommen jetzt was sehr anderes. Ich würde sagen, wir haben hier die absolute Hochzeit von Halo erreicht.
Auf jeden Fall.
In seinem Status in der Popkultur. Halo 3 war so zwar der Abschluss, aber hat es halt verfestigt komplett in der modernen Popkultur. Und dann hattest du in Jahren 2009 bis 2010 Halo Wars, Halo 3 ODST und Halo Reach, die erschienen sind.
Ja. Und das ist ja auch die Hochzeit der Xbox 360. Exakt. Und der Xbox als Marke auch.
Auf jeden Fall, ja. Wir kommen zu dem Spiel, was als erstes erschienen ist, nämlich Halo Wars, Anfang 2009, entwickelt von Ensemble Studios, den Machern von Age of Empires, die für ihre tolle Arbeit auch direkt damit gedankt wurden, dass sie aufgelöst wurden von Microsoft. Good job, nochmal dahin. Erschien Anfang Februar, hatte diese ebenfalls extrem beeindruckenden CG-Sequenzen. Also damals war es noch nicht ebenfalls, sondern damals war es das erste Mal, dass man die Halo-Welt in dieser Detailfülle dann wahrnehmen konnte, was ein echter Selling-Point war für mich. Und ist ein Echtzeit-Strategiespiel, wo du eine kleine Basis aufbaust im Stile von Kampf um Mittelerde. Du hast so feste Punkte in deiner Basis, wo du Gebäude bauen kannst und musst. Musst also dann auch auswählen, was du baust. Baust dann da deine Einheiten und schickst die dann zu den Gegnern, um die Platz zu machen.
Ja, davon habe ich tatsächlich nur die Demo gespielt.
Oh, interessant.
Ich finde aber die, also Halo Wars 2 habe ich ja dann gespielt, haben wir ja damals auch im Podcast drüber geredet. Aber Halo Wars 1 kenne ich halt nur ganz oberflächlich, da musst du gleich mal ein bisschen mehr sagen. Aber diese Ensemble Studios Geschichte finde ich tatsächlich spannend, weil die ja auch einen MMO machen wollten.
Ja, richtig. War das Ensemble Studios? Ja, das war Ensemble Studios,
ja, klar. Die wollten Titan machen.
Genau, die wollten eigentlich ganz viel Kram außerhalb der Echtzeitstrategie-Spiel-Area machen, durften das aber nie und wurden dann einfach geschlossen. Halo Wars fand ich damals richtig, richtig gut. Finde ich heute immer noch richtig, richtig gut. Ist das einzige Konsolen-Echtzeitstrategie-Spiel, was ich je wirklich aktiv gespielt und genossen habe. Es gibt mehr und es gibt auch mehrere, die das auch gut gemacht haben, glaube ich. Aber ich persönlich habe das nur mit diesem Spiel so wirklich erlebt. Mittlerweile, und das finde ich richtig großartig, gibt es ja auch tatsächlich eine PC-Version von Halo Wars. Ja. Es gibt eine Halo Wars Definitive Edition, die dann tatsächlich auch einen Port auf den PC bekommen hat, die ich nie gespielt habe, wo ich jetzt gerade beim Erwähnen aber richtig Bock drauf bekomme. Weil bei mir ist Halo Wars auch eine ganze Ecke, eine ganze Weile her. Und ich finde Halo Wars deswegen wichtig für die Reihe, weil es als erstes Spiel ein bisschen die Welt noch geöffnet hat, unabhängig vom Master Chief. Das ist ja der ewige, die ewige Frustration für jeden Halo-Hardcore-Fan, wie ich einer bin. Ich lese die ganzen Bücher. Und das sind also wirklich, das sind richtig, richtig gute Sci-Fi-Bücher einfach dabei, unabhängig davon, ob ihr Halo mögt oder nicht. Und diese Bücher schaffen es auf wahnsinnig beeindruckende Art, diese Welt zu verkomplizieren und politisch interessant zu machen und auf wahnsinnig viele Aspekte einzugehen, die du im Spiel niemals hören wirst und auch hören musst. Es ist okay, dass sie nicht im Spiel drin sind. Aber wenn du dann sowas wie Halo 3 hast, wo es dann eher noch simpler wird denn je und dass du merkst, dass diese gesamten politischen Intrigen und die gesamte politischen Komplex, diese komplexen Geschehnisse, dass die nie erwähnt werden und auch nie irgendeine Bewandtnis haben auf die Hauptspiele, das wird dann halt immer frustrierender mit der Zeit. Und deswegen fand ich dann Halo Wars toll, weil du hattest zwar nicht diese Komplexität auf einer politischen Ebene, die da Einzug hält, aber du hast halt nochmal gesehen, guck mal, es gibt nicht nur den Master Chief. Ja, der Master Chief ist nicht dieser völlig einzigartige Supersoldat, sondern der Master Chief ist eigentlich einer von vielen. Beziehungsweise jetzt ist er einer, war er dann einer von nur noch wenigeren. Aber zu der Zeit, wo dann Halo Wars spielt, gab es noch eine Menge Master Chiefs, sage ich mal. Und du hattest eine Menge Charaktere, die eine Menge wichtige Dinge an ganz verschiedenen Punkten in diesem Universum vollbracht haben. Und für mich hat sich das so ein bisschen verfestigt oder ich konnte das so ein bisschen pinpointen, was ich so toll fand, an der Etablierung der Schildwelt. Es gab in Halo Wars die Schildwelt, wenn ich mich richtig, war das Halo Wars 2? Warte mal kurz, Halo Wars.
Nee, Shield, ich glaube, es war der erste Teil.
Ja, das war der erste Teil, genau. Und diese Schildwelt ist immer so was ganz Integrales gewesen, was in den ersten drei Teilen nie stattfand. Ja, also die sind halt der Gegenentwurf zu den Halos. Du hast mit Halos die Waffen und du hast mit den Shield Worlds die Verteidigung gegen die selbst erbauten Waffen, wo du dich zurückziehen kannst und halt überlebst, wenn Halo abgefeuert wird. Sehr, sehr integraler Bestandteil der Lore und sehr, sehr integraler Bestandteil auch der Geschichte, aber in den Spielen nie relevant geworden. Und das war so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass tatsächlich das, was ich da so alles weiß über dieses Universum und gelesen habe, in einem der Spiele mal relevant wird und dass das so ein bisschen belohnt wird. Und das fand ich ganz großartig.
Ja, das finde ich auch cool. Ich mochte ja auch Halo Wars 2 und mochte auch diesen Perspektivwechsel, der einfach logischerweise mit dem Genre einhergeht und kann da sehr nachvollziehen, dass das gerade für einen Fan bei Halo Wars 1 natürlich auch der Fall ist. Mit Ensemble haben sie sich auch ein sehr kompetentes Studio rangeholt, auch wenn ich weiß, wie damals alle so Bange hatten, oh, auf einer Konsole,
ja,
das soll klappen.
Ja, und es hat sich halt wiederholt, ne, was im ersten Halo war.
Ja, stimmt, ja, ist eigentlich ein guter Punkt. Nicht ganz so, mit ganz so durchschlagendem Erfolg, ja, weil Halo Wars war ja lange Zeit, stand es allein und hat dann deutlich später und sehr überraschend einen Sequel bekommen. Und ich wünschte mir eigentlich auch, dass das etablierter wäre, also dass wir auch einen Halo Wars 3 zum Beispiel kriegen würden. Aber das ist ja momentan, steht das so ein bisschen in der Schwebe.
Ja, genau. Ich fand Halo Wars 2 hat dann ein bisschen zu wenig gemacht mit genau diesen Aspekten, die ich meinte, dieser Möglichkeit, dieses Universum nochmal weiter zu öffnen und so, und war dann so ein weirdes Spin-off-Sequel-Ding.
Es hat ja auch voll die kurze Geschichte, also ist ja super strange, wie kurz die Kampagne ist in dem Spiel.
Ja, ja, man hat dann noch dieses Sequel-DLC bekommen, der aber auch nicht wirklich das voranbringt. Das war
ja, habe ich mir vorhin mal
seltsam.
Den Plot von durchgelesen, da passiert ja wirklich nicht viel. Da passiert ja nur so, der Krieg geht weiter.
Ja, und das war super enttäuschend, weil halt Halo Wars 2 mit einem krassen Cliffhanger endet, was immer noch seltsam ist. Und dann dachte ich halt, ah, okay, dann nutzen sie jetzt die Chance, um das hier zu beenden, aber nee, leider überhaupt gar nicht.
Vielleicht
das,
in Halo Infinite.
Genau. Also in Halo Infinite sind ja tatsächlich die Banished der Hauptgegner. Genau. Und das sind die Gegner aus Halo Wars 2. Was ich aber auch so weird finde, weil so viele Leute, die Halo Infinite spielen werden, werden Halo Wars 2 nicht gespielt haben, aber der. Und dann kommen die von Halo 5, weißt du? Und dann gibt es einfach diesen neuen. Diese neue Fraktion,
ja, ich frag mich,
ist super seltsam.
Ich frage mich auch, ob Atriox dann ist das der Endgegner von Halo Infinite? Ich weiß es nicht.
Ja, es wurde ja eigentlich so ein anderer Brood in dem Reveal-Trailer gezeigt. Also ist alles sehr, 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 all over the place. Bei Halo Wars war es noch ein bisschen simpler. Du hattest, das war halt ein Prequel.
Genau, das hatte ja einen festen Endpunkt sozusagen.
Exakt, und die war relativ losgelöst vom Rest. Ich glaube, ging sie nicht in Halo 1 dann über? Da bin ich mir gerade, ich habe wirklich Halo Wars 1
ich bin der Meinung, dass du mir das mal erzählt hast, dass das quasi ein Prequel ist, das dann dazu anknüpft.
Ich glaube auch, ja. Bin mir aber, wie gesagt, nicht mehr sicher. Ich habe aber jetzt gerade sehr Bock bekommen, es nochmal zu spielen. Es war damals für mich sehr beeindruckend aus der erzählerischen Perspektive, und spielerisch ist es halt simpel. Aber das war, finde ich, die richtige Entscheidung. Also Micromanagen und so ist hier nicht, musste nicht. Du baust deine Einheiten in deiner Basis und dann wählst du die aus und dann schickst du die in die gegnerische Basis und dann guckst du halt, dann siehst du halt sehr, sehr bunte und tolle Effekte, die überall passieren, und dann erfreust du dich daran. Und dann ist es das eigentlich.
Ja, und das ist ja auch so das Ding, was wir dann immer sagen, dieses All Units, und
All
dann
Units.
Schickst du sie alle rein und das ist es. Aber da wird es doch sicherlich auch Schwierigkeitsgradabstufungen geben, wo das dann nicht mehr ganz so einfach funktioniert.
Ich habe das dann, das ist das eine Halo, was ich dann nie, und Halo Wars 2 nie auf legendär gespielt habe, weil ich da tatsächlich dann nie Interesse daran hatte, weil ich auch finde, ne, dafür ist dieser Controller für mich einfach nicht geeignet. Muss ich dann tatsächlich sagen. So sehr
wenn es dann
mag.
Zu komplex wird, ja.
Ja, genau.
Ja, da muss man dann, glaube ich, auch zu viel drüber nachdenken, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ist bei mir das auch nicht so der große Reiz. Halo Wars 2 habe ich noch als recht leicht in Erinnerung auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Also so eine Stufe höher könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich merke auch, also das habe ich gestern auch gemerkt, ich habe ja auch Halo Wars 2 noch mal ganz kurz angeschmissen, um dieses Gefühl noch mal zu bekommen für die Steuerung. Und bei so ziemlich jedem Spiel hatte ich so das Gefühl, oh, das könnte ich jetzt auch länger spielen. Und habe auch so Bock bekommen auf Halo und auch so ein bisschen mehr Vorfreude bekommen für Halo Infinite, auch wenn wir nichts wissen darüber. Und ich habe auch sehr viel Angst für Halo Infinite.
Das könnte viel kaputt machen.
Ja.
Beziehungsweise viel kaputt gemacht wurde eigentlich schon bei Halo. Es könnte halt diesen Schaden so ein bisschen verankern. So, weißt du? Das, so hier ist es einfach so.
Vielleicht spiele ich endlich mal Halo 5 durch. Ich glaube, das könnte ich mal.
Exakt, das wäre dann ja der interessante Aspekt für dich. Weil das würde ich sagen, muss man schon, damit man. Weil das Infinite verkauft sich ja so ein bisschen als Reboot-Sequel, aber es ist schon ein sehr direktes Sequel zu dem, was in Halo 5 passiert. Und in Halo 5 passiert, obwohl lange Zeit nichts passiert, am Ende passiert dann etwas, was sehr, sehr essentiell dieses Universum tatsächlich verändert.
Aber scheinbar schon mal gut, dass ich Halo Wars 2 durchgespielt habe. Vielleicht wird das ja auch relevant.
Exakt. Das finde ich super lustig. Also, da bist du, glaube ich, da wärst du sehr alleine als jemand, der Halo Infinite spielt, der nur Halo Wars 2, aber nicht Halo 5 durchgespielt hat.
Wie würdest du das denn einranken, wenn wir das jetzt mit dazu zählen zu den Halo-Spielen, zu den großen?
Genau, da fällt es dann echt schwierig. Ich würde es auf jeden Fall hinter Halo 3 ranken, weil es einfach nicht die Wichtigkeit hat. Und ich glaube, ich würde es auch hinter Halo 2 ranken. Das könnte man, finde ich, in beide Richtungen machen, weil ich finde, Halo Wars ist ein echter Erfolg. Das, was es versucht, schafft es. Und hat dann ja auch auf die PC-Version, die dann ja rauskam, hat ja wirklich okay Reviews dann auch bekommen. Es ist ja nicht so, dass dann gesagt wird, okay, das ist jetzt einfach dieses Konsolen-Babyspiel, das hier Trash ist und doof. Nee, das funktioniert auch auf dem PC ziemlich gut. Und das ist, finde ich, für ein echtes Strategiespiel dann, das für die Konsole entwickelt wurde, eine echte Auszeichnung. Ja,
cool.
Deswegen, ich würde es, glaube ich, am liebsten neben Halo 2 ranken, aber wenn ich müsste, würde ich es unter Halo 2 ranken.
Da hätte ich jetzt auch geraten, dass es hinkommt. Also haben wir jetzt Halo, Halo Wars, Halo 2, Halo 3.
Exakt, exakt, cool. Genau.
Cool, cool, cool.
Dann kommen wir doch nach diesem Ausflug ins Echtzeit-Strategiespiel-Genre zurück da zu der Heimat von Halo, nämlich mit Halo 3 ODST. Tom, wofür steht ODST?
Orbital Dropshock Trooper.
Nice. Das habe ich
mir schon damals gemerkt. Ja,
ich habe mir auch fest im Kopf gehabt, dass du das wusstest und wollte dir diese Chance geben.
Ah, danke schön.
Ich finde das insane. Das ist so ein komisch kompliziert und auch so ein unglaublich hässlicher Titel. Halo 3 ODST. Und es ergibt auch gar keinen Sinn, weil auf Deutsch müssten die anders heißen. Weil die ODSTs haben im Deutschen halt einen anderen Namen und damit auch eine andere Abkürzung. Warte mal, ich muss das mal kurz. Orbital Dropshock Trooper.
Orbitaler.
Ich glaube, es ist AOA. Halo OAST oder sowas. Ja, es sind OASTs im Deutschen. Und es steht für Orbitale Absprung-Schocktruppen. Halt eine ziemlich direkte, direkte Übersetzung. Aber deswegen hast du halt in den Büchern und so, werden sie halt immer OASTs genannt. Und ich finde das furchtbar, dass sie einfach einen Buchstaben verändert haben. Bin froh, dass Halo 3 in Deutschland, Halo 3 ODST in Deutschland nicht Halo 3 OAST heißt.
Ja, es ist, ich finde auch die 3 im Namen ehrlich gesagt ein bisschen strange, weil es knüpft ja eigentlich an Ereignisse aus Halo 2 an.
Genau, es ist halt ein Add-on für Halo 3 aus einer spielerischen Sicht. Sie haben sich halt Halo 3 geschnappt und haben ein anderes Spiel rausgemacht. Aber du sagst es spielt zur Zeit von Halo 2, nämlich relativ am Anfang der Kampagne, wenn du die Erde verteidigst, dann teleportiert sich eines der Covenant-Schiffe direkt über einer Stadt in New Bombasa weg. Dadurch wird übrigens auch diese gesamte Stadt, diese gesamte Region ausgelöscht.
Teleport oder ist das Lichtgeschwindigkeit?
Was du sagst. Es ist so eine Art Lichtgeschwindigkeit, Slipgate-Sprung. Dadurch wird halt diese gesamte Stadt auch ausradiert und ich glaube auch noch die Umgebung. Und du springst halt mit und dann siehst du halt New Mombasa nicht mehr und Halo 3 ODST startet quasi genau in der Sekunde, weil du diese ODSTs, also die Orbital Dropshock Troopers, was so einfach die Marines sind, die normalen, die Menschen, die landen dort gerade in New Mombasa, die werden halt mit, die heißen so, weil die mit so Kapseln abgeschossen werden aus der Luft, aus dem Weltraum.
Super cool.
Und dann halt genau einfach so auf der Erde landen. Und allein das würde normale, nicht trainierte Menschen halt schon umbringen. Und die landen, während diese Explosion stattfindet dort und müssen dann in den Ruinen von New Mombasa versuchen, ihre Mission zu erfüllen und halt zu versuchen, quasi die Überreste der Covenant daran zu hindern, einfach wichtige Informationen und sowas, an wichtige Informationen in New Mombasa zu kommen.
Passiert das eigentlich immer, wenn die so einen Slipstream, so einen Lichtgeschwindigkeitssprung machen, dass dabei so eine Schockwelle entsteht?
Ja, genau. Deswegen, eigentlich wird das nicht gemacht. Eigentlich würde das niemand jemals innerhalb einer bebauten eines bebauten Areals machen. Weil es ist, soweit ich weiß, auch sehr gefährlich für die das machen, weil die halt einfach irgendwo reinfliegen könnten. Aber das war halt eine panische Flucht quasi von diesem verantwortlichen Propheten zu dem Halo, bei dem du dann landest. Deswegen, denen blieb quasi nichts anderes übrig.
Ja, ich finde das super cool bei Halo ODST, dass das auch startet mit so einer Sequenz, in der die Charaktere ein bisschen vorgestellt werden und dann wirst du ja so direkt gedroppt. Also diesen Drop, der passiert im Spiel, nicht irgendwie in einer vorgerenderten Sequenz oder so. Du kannst dich währenddessen umgucken und ich weiß, dass ich das damals voll cool finde und das Konzept finde ich auch heute noch cool.
Auf jeden Fall. Halo 3 ODST ist, finde ich, das unterschätzteste Spiel dieser Reihe. Ich mag das auch voll gern. So toll. Ich habe das vor, wann habe ich denn das gespielt? Das müsste so 2-3 Jahre her sein. Das ist gar nicht so lange her. Also ich kann mich noch ziemlich konkret daran erinnern. Da habe ich es auf dem PC gespielt, weil genau, es kam halt auf dem PC raus in der Master Chief Collection. Wann war das? Guck mal, lass mal kurz. PC. Dann kann ich es zuordnen.
Bitte? Obwohl, nee, PC muss ja erst deutlich später gewesen sein. Schon.
Richtig, genau. 2020, also letztes Jahr war das.
Ja.
Also habe ich das letztes Jahr erst nochmal gespielt und auch das erste Mal seit langer, langer Zeit und war komplett begeistert davon. Denn es schafft es, mit wenigen Veränderungen eine sehr andere Spielerfahrung zu bieten als Halo vorher.
Es ist halt lustig, weil es macht ja eigentlich so den Schritt, den viele andere Shooter zu der Zeit machen, nämlich, okay, wir entsättigen das jetzt alles ein bisschen.
Ja, genau.
Aber für die Halo-Reihe ist das dann halt, fällt das direkt auf, okay, hier ist, du bist halt gerade in einem Areal unterwegs, wo mega die Katastrophe passiert ist und das merkst du auch, weil es so richtige, jetzt nicht unbedingt Horrorstimmung ist, aber so eine bedrückende postapokalyptische Atmosphäre geweckt wird.
Exakt.
Und du ja dann da teilweise auch alleine unterwegs bist und ein bisschen mehr einen Erkundungsaspekt hast, nicht mehr einfach nur ein lineares Level, dem du folgst. Und die Atmosphäre wird auch dadurch verändert, dass die Musik ganz anders ist. Also es wird eine andere Stilrichtung angeschlagen für dieses Spiel, weil natürlich dieses epische Treibende würde jetzt hier nicht mehr passen. Also geht's hier in eine andere Richtung. Und das ist richtig, richtig cool. Also ich wünschte fast, dass wir sowas, also oder anders erklärt, ich würde sowas gerne auch noch mal sehen im Halo-Universum.
Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig für diese Atmosphäre ist ja auch der Soundtrack. Hattest du das
ja, genau, sag ich ja, genau,
ja, genau,
wegen
sorry,
der Stilrichtung.
Ich hatte gerade zu dem Soundtrack noch was gegoogelt, deswegen sorry, dass ich das kurz überhört habe. Aber dieser Soundtrack, den finde ich halt, ach, der Halo 3 war schon immer, Halo war schon immer und wird auch immer im Kern eine wahnsinnig epische Space-Oper sein und bleiben. Und will ich auch. Das finde ich ja cool daran, ne? Und damit hast du halt diese höchst, diese unglaublich pompöse Musik, die da so gut zu passt. Und ich finde das so toll und so mutig, dass sie da diesen Schritt gegangen sind und sagen, wir gehen jetzt in diesen, ja, in diese Ambience, in diese Jazz-Ambience, fast schon irgendwie. Was eine völlig andere Erfahrung ist, was ich so auch noch nicht noch mal so oft gehört habe. Und was so gut zu diesem, ja, sie schaffen quasi so ein Stealth-Spiel zu bauen, ohne dass du Stealth-Mechaniken hast, ne? Weil du ganz das Gefühl hast, dass du hinter den Frontlines, hinter den Frontlinien gegen Gegner kämpfst und immer überfordert bist und so ein bisschen vorsichtig sein musst. Und das finde ich sensationell, wie du auch sagst.
Genau. Ich finde, spielerisch ist es trotzdem noch sehr Halo. Also
auf jeden
du bist
Fall.
Ja dann, du bist ja kein Spartan in dem Sinn, oder? Die ODSTs sind doch einfach.
Das sind einfach Soldaten, genau.
Genau, trainierte Soldaten.
Also es sind nicht einfach Soldaten natürlich, es sind die krassesten Soldaten, die es gibt.
Ja.
Aber die Spartans sind ja genetisch und genau. Verbessert und hast ja nicht gesehen.
Und das merkst du so ein bisschen an der Art und Weise, wie sich dein Charakter steuert, aber so die Waffen, die du benutzt, und dann kannst du ja auch sehr schnell wieder an die Covenant-Waffen kommen und so, das ist halt dann trotzdem klassisches Halo-Gameplay, das damit etabliert wird. Und auch die Abwechslung holen sie sich ja so ein bisschen rein, indem sie sagen, okay, wir wechseln dann auch mal die Charakterperspektive.
Genau, du hast halt dieses Team von ODSTs, die dort landen, und die werden am Anfang voneinander getrennt und du siehst, spielst dann deren Weg zurück zusammen, also dass sie sich halt wiederfinden oder nicht wiederfinden, um gemeinsam eine Mission zu erfüllen, die sich halt dort dann so, ja, langsam erst erschließt und ergibt, dann halt am Ende natürlich, ja, um zu fliehen dann am Ende.
Ja.
Du hast hier tatsächlich ja dann auch mit, warte mal, das war doch so, oder? Ja, wie heißt er denn? Edward
Nathan
Buck.
Fillion?
Genau.
Ach so, ja.
Du hast den Charakter von Nathan Fillion, Edward Buck heißt der, den du ja hier spielst in Halo 3 ODST auch. Und der ist dann in Halo 5, kehrt er zurück, als einer der Charaktere, die man halt im Koop dann spielen würde, als Teil des Teams von, jetzt habe ich ehrlich den Namen des Hauptcharakters von Halo 5 vergessen.
Ja, wenn du das nicht weißt.
Ja, zeigt, wie wichtig er ist. Warte mal, Fireteam Osiris, der heißt, jetzt Moment, jetzt warte, Jameson Locke, genau, Locke hieß
Locke,
er.
Locke, genau, ja.
In dessen Team kämpft er mit. Also er ist dann tatsächlich ein ODST, das ist was sehr Besonderes, der dann tatsächlich zu einem Spartan wurde. Ein anderer Spartan, als es Master Chief ist, also diese ganzen, das sind Spartan 3 oder 4, weiß ich gar nicht, und Master Chief ist ein Spartan 2, das ist im Detail wichtig, aber natürlich nicht groß und ganzen. Aber das fand ich immer ganz cool, dass so ein Charakter aus so einem kleinen Spin-Off dann auch in die Hauptreihe so gehievt wurde.
Ja, und auch einfach cool, Nathan Fillion dabei zu haben. Der hat ja eine gewisse Persönlichkeit, für die er bekannt ist, die ja dann auch hier im Spiel zu tragen kommt. Also, wenn man irgendwie Firefly oder Castle oder so gesehen hat, dann ist das sehr der Nathan Fillion, den man kennt.
Ja, der weiß ja genau, was am besten ankommt, welche Rolle.
Genau.
Und sie vor allen Dingen wissen es die Schreiber genau, welche Rollen bei Nathan Fillion am besten ankommen. Und dann schreiben die ihm das halt genau auf die Nase.
Genau.
Du siehst ihn ja auch direkt in diesem sehr, sehr tollen Intro bei Halo 5, wenn er da seine
ja. Da sieht er auch mehr aus wie er selbst als in Halo ODST.
Oh
da
ja, ist genau, genau.
Das war auch schon so, okay, der sieht so ein bisschen aus wie Nathan Fillion, aber noch ja. nicht so ganz.
Also Halo 3 ODST ist so ein Spiel, über das man jetzt vielleicht gar nicht so ewig reden muss, weil es halt, wie gesagt, im Spielerischen dann doch sehr ist wie ein Halo 3, aber halt in seiner Atmosphäre so anders ist, dass ich euch allen empfehlen würde, falls ihr das nie gespielt habt oder falls ihr Halo mal noch nachholen wollt in der Master Chief Collection, auf keinen Fall Halo 3 ODST überspringen. Das ist für mich ein echtes Highlight und deswegen müssen wir jetzt auch mal darüber reden, wo wir das ranken, Tom.
Ich wollte nur noch dazu sagen, es ist für mich auch ein Highlight und hier ist es auch eins der Spiele, wo ich mal in die Charaktere investiert war und auch ein bisschen in die Welt, wo es ja sich konzentriert auf einen sehr lokalen Spot in dieser Welt. Also ne, du bist ja nicht groß am Globetrotten, aber der bekommt dadurch ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und du findest ja auch so Audiologs, die da noch eine Geschichte erzählen von so einem Kind von der früheren Vergangenheit. Und das ist richtig cool. Auch dieses Environmental Storytelling, was da passiert, das würde man heute, glaube ich, wieder an vielen Stellen ein bisschen anders machen. Vielleicht ein bisschen subtiler, vielleicht ein bisschen besser. Aber für seine Zeit und auch aus heutiger Sicht ist das immer noch ziemlich cool. Und vor allem halt für die Reihe, in der es spielt, halt was total Eigenes.
Mhm. Absolut. Und deswegen finde ich halt so schwierig, das zu ranken.
Ja, das fällt mir auch schwer.
Also ich sage jetzt einfach mal was. Ich glaube, ich würde es auf ganz oben ranken. Ich glaube, wenn wir aus heutiger Sicht ranken, weil natürlich aus damaliger Sicht war Halo 3 Odyssey in keinster Weise das Ereignis und so mindblowing wie eines der anderen drei Spiele eigentlich, abgesehen von Halo Wars. Aber wenn ich einfach heutzutage über das Spiel nachdenke, was ich am ehesten nochmal spielen will, wo ich am krassesten, am ehesten Leute darauf irgendwie hinweisen würde, was sie spielen sollen, dann würde, also es wäre so ein Ding, Halo 3 oder Halo 3 ODST. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, ja, ich hätte jetzt, mein Vorschlag wäre quasi gewesen, okay, lass doch unter Halo 3 sagen, weil halt Halo 3 wirklich, Halo 3 ist Halo, so. Das, was man sich vorstellt unter Halo, das hat diese Epicness, das hat diese treibende Musik, das hat dieses Gameplay, was so abgerundet ist. Und Halo ODST ist ja was Besonderes, weil der Rest von Halo so anders ist.
Ja.
Und das fällt mir schwer. Natürlich werden noch andere Spiele dazukommen und auch Spiele, die, finde ich, durchaus über Halo 3 gehören. Ich würde es fast so vorschlagen, wir packen es erstmal dahin und werden dann später nochmal vielleicht zurückkehren, weil wir noch über die anderen Spiele reden werden und das dann vielleicht nochmal neu einordnen und gucken, okay, sehen wir das immer noch so? Aber ich wäre dem erstmal gar nicht abgeneigt. Ich mag Halo 3 ODST sehr, sehr gern.
Ja, sehr schön. Dann machen wir das so doch. Dann ranken wir das direkt nach Halo 3 und dann kann ich ja mal den Zwischenstand nennen. Ist nicht so kompliziert, aber ich weise nochmal darauf hin. Wir haben dann von unten nach oben Halo Combat Evolved, Halo Wars, Halo 2, Halo 3 ODST und Halo 3.
Achso, ich dachte, du machst das jetzt über Halo 3. Oder machst du es jetzt unter?
Ich hab's jetzt unter, ich hab das so verstanden, dass du das gesagt hättest.
Ach so, naja, also mir wäre quasi momentan beides recht. Ich würde es dann nochmal neu evaluieren, wenn wir den Rest eingeordnet haben.
Okay, dann mache ich das provisorisch. Ich mache es neben Halo 3 Odyssey.
Okay.
Ich mache es provisorisch neben Halo 3 und wir müssen am Ende dann noch einmal zurückgehen und uns überlegen, ob das davor oder danach ist.
Ja, genau.
Es war ursprünglich nicht so geplant, Freunde, aber wir werden diesen Podcast dann jetzt in zwei teilen. Wir haben jetzt länger über Spiele geredet, als ich erwartet hätte. Und das würde dann jetzt sehr, sehr lange gehen, weil ich weiß auch, dass ich bei Halo 4 und auch bei Halo Reach mich nicht kurz halten werden kann.
Entwicklerwechsel und so, das ist schon relevant.
Deswegen würde es dann womöglich sehr, sehr lange werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir heute hier mal eine Pause und führen das dann, sei es in zwei Wochen, vielleicht in vier Wochen, was auch immer, demnächst weiter. Genau. Diesen Talk.
Vielleicht kann ich dann Halo 5 noch ein bisschen nachholen.
Exakt, und ich habe gerade die Meldung bekommen, dass Halo Wars Definitive Edition fertig installiert ist auf meinem PC.
Sehr gut. Vielleicht müssen wir das dann auch noch mal nach ganz oben schieben, wer weiß. Ja,
möglich. Dann setze ich mich aber jetzt erstmal an den Schneiden dieses Podcasts. Ich möchte mich, wie immer, ganz, ganz ausdrücklich bei euch allen bedanken für euren Support. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit diesem Cast, auch wenn ihr vielleicht nicht so große Halo-Fans selbst seid. Vielleicht hat es euch ja einen genaueren Einblick in die Welt von Halo gegeben und euch vielleicht ein bisschen Lust gemacht, da selbst mal reinzuschauen.
Mit der Master Chief Collection geht das ja heute auch super gut.
Es gibt kaum eine Serie, die man so gut nachholen kann ja. Wie Halo, also, dank dieser Master Chief Collection.
Dieses Konzept finde ich auch einfach toll. Mich stört ein bisschen, dass wenn man die finale Mission eines Spiels durch hat, nicht die Credits kommen, sondern man einfach ins Hauptmenü geschmissen wird.
Ich finde auch voll traurig, dass diese sehr ikonischen Ladebildschirme von früher weg sind und durch diese hässlichen Splash-Screens ersetzt wurden, die dann immer schon gerne mal auch mal ein bisschen das Level spoilen und die Cutscenes spoilen. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Und die Untertitelfunktion ist auch nicht ganz so, wo sie heute sein sollte. Also das funktioniert auch nicht hundertprozentig. Aber das sind so kleine Kritikpunkte an einem insgesamt sehr, sehr guten Paket, was so auch aus historischer Sicht einfach eine schöne Möglichkeit ist, diese Spiele nachzuholen. Das wünschte ich mir auch für manch andere Reihe.
Oh ja, so viele Reihen hätten das verdient. Ja. Tom, vielen Dank fürs Erzählen über Halo mit mir. Wir sprechen uns demnächst wieder, am Montag spätestens. Am Montag in unserem normalen Podcast.
Genau.
Okay. Tschüssi.
Tschüss.